Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und du kriegst die Tür nicht zu, da haben wir es doch tatsächlich doch noch geschafft, Folge 227 irgendwie in diese kackvolle, entschuldigt bitte meine französische Aussprache, Woche hineinzupressen. Kurz vor der Bundestagswahl sind zwei Nachrichtenredakteure naturgemäß voll bis oben hin mit Arbeit. Das hält uns aber nicht davon ab, uns gegenseitig mit Wertschätzungen zu überkippen. Hallo mein lieber Thomas, wie geht es dir?
Echt Wertschätzung? Ich habe jetzt... Spontan hätte ich vielleicht welche, aber vorbereitet habe ich jetzt keine für dich.
Ja, es geht ja generell um die Bekundung, es auskippen zu wollen. Das reicht mir ja meist schon. Zeigt mir nämlich, dass du mich lieb hast, genauso wie ich dich lieb habe.
Mein vier Mann, vier Ecken. Ich habe den größten Kübel an Wertschätzung dabei für dich, mein lieber Freund. Hallo Jan, hallo an alle. Und wir möchten jetzt nicht gleich mit Fishing for Liebe einsteigen, aber es ist ja auch ein Liebesbeweis an die beste Bubble der Welt aller Zeiten, dass wir uns hier jetzt doch mal aufraffen.
Nach Feierabend
und ich sag mal, zwei kleine Nachrichtenredakteure, die fingen mal an, als Wahlen noch normale Wahlen waren. Ja. wo man als Demokrat sich ärgern konnte, wenn die anderen gewonnen haben, die man nicht gewählt hat, aber wo es auch okay war. Ja, denn sie waren ja immerhin noch im Team Demokratie. Ja, die Welt sieht anders aus, ihr Lieben, und das letzte Jahr ging auch werdermäßig etwas sonniger zu Ende, als dieses gestartet ist. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir sind da, ihr seid da. Was bleibt uns anderes übrig?
Allerdings, eine Sache hat sich, seitdem wir mit Radionachrichten angefangen haben, nicht verändert.
Nämlich?
Friedrich Merz.
Ja, der war lange Zeit weg, aber es stimmt, als wir anfingen.
Da war der noch da.
Ja.
Aber genug davon. Ich habe heute gerade festgestellt, ich bin nämlich jetzt gerade nach Feierabend, hatten wir schon erwähnt, dass wir eigentlich schon Feierabend haben, liebe Bubble, bin ich gerade noch einmal quer durchs Funkhaus gelaufen, um mir noch was zu trinken zu besorgen. Und mir ist aufgefallen, die Parallelen zur Situation direkt nach Abpfiff des Spiels Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim sind erschreckend.
Die Parallelen zu was? Zu deiner Suche im Funkhaus nach was zu trinken, oder?
Nee, sondern zu meinem emotionalen Zustand derzeit.
Ja, okay, das ist nämlich interessant.
Der Tag ist scheiße gelaufen. Das, was ich getan habe, war vergnügungssteuerpflichtig. Ich bin sauer, mir ist kalt, ich will nach Hause. So. Und deswegen, viele Parallelen, denn genau so ging es mir auch nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Was ich im Stadion gesehen habe, mache ich ja sowieso immer, aber du warst auch da, ne?
Ja, ich war auch da. Und ich sag mal, das Bild, das du mir gerade gemalt hast, deinen blumigen Vergleich, fühle ich. Mhm. Ja, aber wenn du denkst, du hättest es am schwersten, nein, mein Freund, denn ich hatte Sonntag immerhin noch meine Mama dabei, die noch mit meine Tränen trocknen konnte, und die ist jetzt nicht hier. Also, von wegen Call of Duty, ne, hatten wir ja vielleicht etwas, hoffnungsvoll, großspurig, ich weiß nicht, da lag ja auch schon ein leichtes Beben in unseren Stimmen in der letzten Folge. So ganz sicher waren wir ja nicht, aber haben...
Naja, aber vor Erregung auch bei mir zumindest.
Ja, auch ein bisschen vor der Choking-Angst. Aber wir hatten ja dennoch Ball of Duty als Titel ausgerufen. Ja. Das ist ein Pflicht, es muss ein Pflichtsieg sein, wenn wir weiter da mitstinken wollen, wo wir gerne würden. Aber war eher Call of Mutti, sag ich mal, statt Call of... Duty, denn das, liebe Grüße Mama, war eigentlich das Schönste am Tag, das mit dir da zu erleben.
Schöne Grüße.
Wir hatten mega geile Plätze. Grüße auch nochmal an meinen guten Freund Uli, über den wir dann noch kurzfristig an die beiden Tickets gekommen sind, gehören zu seinem Dauerkartenkontingent. Er konnte nicht. Wir saßen Ost-Oberrang, vierte Reihe. Oder die dritte Reihe sogar. Ja, also wirklich toller Blick, nette Leute um uns rum. Es war auch gar nicht so kalt. Ne? Ich hatte meine Mutter überredet, irgendwie mit dem Auto möglichst dicht rein und dann so eine, ja, Guerilla-Aktion mit Parken und schnell zum Stadion. Hab wohl vergessen, dass meine Mutter über 70 ist.
Ja. Aber komm, wir springen über diesen Zaun.
Aber wirklich, ne? So, jetzt schwimmen wir durch die Weser, dann sind wir schon da. Aber
ja, sehr gut, ja.
Wirklich ganz, ganz großartig. Saßen wir um, ja, 20 nach, sag ich mal. Hat dann auch verstanden, warum sie einen Schal tragen musste, wegen Hochhalten. Es hat ihr wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war wirklich das Schöne.
Sehr, sehr schön. Jetzt bist du schon wieder so ein bisschen mit dieser Anekdote weggedriftet von dem Weg, den ich eigentlich beschreiten wollte, denn first things first, ja. Nach dem Ball of Duty und Ball of Mutti reiche ich jetzt, nachdem ich das bereits virtuell schon getan habe, den Pokal auch physisch nochmal weiter an Monsieur le Professeur bei Blue Sky. Der war ganz aufgeregt, als ich nur den Pokal postete unter seinem Titelvorschlag. Denn wir haben heute zur Abwechslung mal, und das ist dann auch der Tatsache geschuldet, dass wir wegen der Wahl wirklich einen Arsch voller Arbeit hatten, die letzten Stunden, haben wir uns seines Vorschlags bedient. Und den fanden wir in der Tat beide ziemlich lustig. Der lautet nämlich, wie unschwer zu erkennen war auf den Vorschaukarten, lebenslang grau-weiß. Das fand ich irgendwie sehr schön.
Total gut.
Ja, passt nämlich wirklich wie Arsch auf Eimer und schlägt dann ja auch in die Kerbe, die du gerade schon angeritzt hast, nämlich war es das jetzt eigentlich mit Europa als etwas provokant gestellte Frage, Spoiler, wir haben einen differenzierteren Blick drauf, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber der Tenor in der Fanwelt und vor allem ja auch irgendwo im Stadion während des Spiels und nach dem Spiel war ja schon Frust und Enttäuschung ob der Tatsache mal wieder eine wirklich große Chance gegen vermeintlich unterlegene Teams liegen gelassen zu haben.
Ey, absolut, absolut. Und bevor wir jetzt in unsere Gefühlswelt ganz tief runtersteigen, also auch aus dem Ministry of Titelfinding, da haben sich in den Schreibstuben und im Elefantenstall die Menschen spontan erhoben und applaudiert für diesen wirklich großartigen Titel. Denn das holt mich wirklich richtig ab. Lebenslang grau-weiß. Ich hatte ja auch ein bisschen drauf rumgedacht, in welche Richtung, ne, muss der Folgentitel gehen. Und ich war ja, ja, hatte ich dich ja auch mit genervt zwischendurch bei sowas wie mentales Mittelmaß. Ja, also dass man irgendwie, dass irgendwie dieses kleine bisschen Klasse fehlt, um endlich mal diesen Step zu machen. Das war ja jetzt schon die dritte Chance in dieser Saison, wo man gesagt hat, wenn wir diesen Pflichtsieg jetzt einfahren, dann klopfen wir oben aber mal ernsthaft an. Und
endgültig an, ja, genau.
Und zum dritten Mal, ja, haben wir
gechoked. Sagen wir es doch, wie es ist. Ja.
Deswegen, ey, wow. Also, wie gesagt, zeigt auch, wie wenig Zeit ich hatte, dass ich da nicht egoman da noch das abwügeln konnte, diesen großartigen Vorschlag. Pokal geht an Monsieur le Professeur auf Blue Sky. Dabei, es gab wieder eine Menge wirklich, wirklich gute Vorschläge. Lass mich da noch kurz das noch kurz erwähnen, ja. Barkommode, wirklich, Hut ab, mehrere geile Vorschläge. Off-Duty, außer Dienst, ja, fand ich sehr, sehr hübsch als Fortsetzung der des Titels davor. Ja. Er hatte noch einen geilen, du hattest du gerade parat.
Barcode-Mode. Jetzt muss ich wieder scrollen, weil ich wir haben ja eine relativ lange Liste bekommen. Barcode-Mode hatte unter anderem auch noch Same Procedure.
Ja, was auch so in diese Richtung einzahlt, ne, in die wir auch gefühlt.
Barcode-Mode hat uns überhaupt total geflutet mit Vorschlägen. Der scheint auch mental lange nicht loslassen können von dem Spiel. Hat anscheinend lange nicht loslassen können von dem Spiel.
Ja.
Wir haben von ihm noch bekommen Ratlos. Und wir haben noch bekommen Wahrheit statt Pflicht.
Wahrheit, richtig. Wahrheit statt Pflicht, ja, Wahrheit statt Duty. Finde ich auch super. Finde ich auch super und ja, kriege fast ein schlechtes Gewissen, dass es keiner von denen geworden ist. Aber Barkommode weiß, je mehr wir vorlesen, unser Respekt wächst. Ja. Der Titel, der es fast bei dir auch geschafft hätte, zumindest in dein Herz, war von Alex Beeblebrocks, meine ich, genau, auch auf Blue Sky, Brexit. Ja.
Brexit finde ich super, einfach weil der Breck, also wenn man es dann auch noch schön norddeutsch ausspricht, nämlich mit Brexit, dann
Brexit
sind mit BRE ist Bremen gemeint und der Exit aus Europa passt einfach vielschichtig sehr gut.
Okay.
Zumindest die provokante in den Raumstellung, dass wir damit endgültig aus Europa ausgeschieden sind. Spoiler sind wir ja noch lange nicht, aber es fühlt sich zumindest so an.
Da können das nehmen wir gleich nochmal zum Anlass, finde ich, für eine kleine Diskussion. Ich hätte ja fast gesagt, wenn man es norddeutsch macht, bremisch, muss es Bremexit heißen.
Ja.
Aber gut, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil vielleicht fühle ich auch noch so dieses 5% Europa-Feuer.
Genau, 5%, du meinst das Glimmen.
Genau, irgendwas glimmt da noch und könnte allerdings schon morgen ausgetreten werden. Mission,
so Spoiler, ja, genau.
Mission failed, auch das in der Verlose von SB, Werderfeuer at Blue Sky, hat mir auch ganz gut gefallen. Hoffnungslos unterlegen, Nikotin, es sah leider so aus, ja, stimme ich dir zu, aber ist uns zu Hoffenheim zentriert, müssen wir sagen. Und was mir noch wirklich gut gefallen hat, liebe Grüße an Sami K. auf X, Deutschland-Ticket reicht.
Ja, das ist mir zu negativ. Wie gesagt, it ain't over till the man with the big booty sings.
Ja, ja? Till the dicke Frau hat gesungen.
Ja. Und deswegen warten wir doch mal ab. Also ich habe mir ja heute auch noch mal genüsslich die Pressekonferenz von Ole Werner angeguckt, als hätte ich nichts Besseres zu tun vor unserer Aufnahme. Der war erstens erstaunlich gut gelaunt und zweitens auch erstaunlich optimistisch, ob der Aussicht, dass er sehr zuversichtlich wirkte, dass sie bald wieder die Kurve kriegen.
Okay, bevor wir alle Leute in der besten Bubble der Welt aller Zeiten jetzt komplett wieder aufbauen, müssen wir sie erstmal brechen. Ja. Denn ich finde schon, wir müssen nochmal über Hoffenheim sprechen. Ja, so.
Aber bitte nicht zu lang.
Nee.
Weil das Spiel war ein solcher Albtraum, ja, verdammte
ist
Scheiße.
Okay, ey. Aber lebenslang grau-weiß, ey, genau damit bin ich da rausgegangen, ja, und es war, ich fand, das Allerschlimmste war, dass man irgendwie beim schrittweisen Zusammenbruch unserer Mannschaft zugucken konnte.
Ja, wirklich, aber zugucken, also wirklich, du wusstest auch ab dem Moment, also spätestens ab dem 1-1, eigentlich schon vorher, hast du gemerkt, du wusstest ganz genau, wie dieses Spiel laufen wird.
Ja.
Ja, weil du einfach dabei zugucken konntest, wie sie immer unsicherer wurden und wie dann einfach das Unheil seinen Lauf nahm, wie meine Oma jetzt gesagt hätte.
Ja, ohne Witz, nochmal kurzer Rückblick. Ich habe nämlich gestern nochmal unsere letzte Folge durchgehört, ne? Ball of Duty, und möchte nur ein kluger Mann hat in dieser Folge gesagt, wenn Siegert ein Gefühl hat, alle Mann in Deckung.
Ja.
Und ja, dieser
muss ich gewesen sein.
Kluge Mann warst du. Wobei wir sagen müssen, dass wir zumindest diesen Choking-Aspekt, dieses zu hübsch gemachte Bett, das alles zu sehr oder das alles einfach, das Setting zu gut ist, um es nicht mit dem Arsch wieder einzureißen, aus unerfindlichen Gründen, Werder Bremen-Style, dass wir das ja schon auf dem Schirm hatten. Ne?
Aber hast du jetzt auch im Nachgang des Spiels, weil, also ehrlicherweise muss man ja auch sagen, wir hatten ja die Hoffnung, dass das dann irgendwie doch gut geht, ja, und wir da mit fliegenden Fahnen rausmarschieren. Aber hast du dir jetzt die letzten Tage mal Gedanken darüber gemacht und bist du irgendwie zu einem Schluss gekommen, woran es denn jetzt dann final auch liegen könnte, dass Werder offensichtlich ja in solchen Spielen echt immer choked, wie wir so schön gesagt haben, denn einen Punkt aus den Heimspielen gegen Heidenheim, Augsburg und Hoffenheim ist schon echt bitter. Das ist echt bitter, ja. Ey, Alter.
Absolut katastrophal. Und wenn jetzt alles nach, ich sag mal, menschlichem Ermessen die Saison weitergeht, wissen wir doch jetzt schon, dass wir im Mai sagen werden, wo wir die Punkte verloren haben.
Genau da, exakt genau, ja. Das wollte ich gerade sagen. Ja.
Gut, niemand weiß, ob die Saison nach menschlichem Ermessen weitergeht, ne? Weil ja, der Verlauf hat ja irgendwie nicht so eine richtige Logik, ja. Das so bittere, dumme Niederlagen, aber das heißt ja, wie gesagt, nicht, dass das nicht anderen auch passieren kann und dass wir dann plötzlich wieder überraschend irgendwo was mitnehmen, womit keiner rechnet. Aber das sind jetzt mehrere Aspekte auf einmal, ne? Lass uns doch mal kurz, Hoffenheim, wir müssen da jetzt noch einmal durch, ne? Durch, noch einmal über diese Scherben laufen, weil wir ja meinten, und da hast du mir ja zugestimmt, man konnte denen beim Zusammenbrechen zugucken. Und ja. Ich kann das echt so exemplarisch daran ein bisschen beschreiben, was ich mit meiner Mutter geschnackt habe in den Anfang des Spiels, ja. Also man muss sagen, meine Mutter ist Werder-Fan und meine Mutter hat Ahnung von Fußball, ne? Es ist nicht so, dass die jetzt null Ahnung hat und da hingeht wie so ein WM-Fan aufs Heilige Geistfeld, ne? So, sondern die weiß schon Fußball und so, kennt sich schon ein bisschen aus. Und das Spiel ging los und ich weiß noch, dass ich zu meiner Mutter zu Anfang meinte, ey, komisch, Hoffenheim spielt überhaupt kein Pressing. Die ersten Minuten haben die kein Pressing gespielt, standen hinten drin und haben gewartet. Und da meinte ich noch zu meiner Mutter, ey, das wundert mich, weil Pressing-Mannschaften uns immer Probleme machen und eigentlich Hoffenheim, ja, Itzer Fußball eigentlich auch so Pressing ist, aber die machen gar nichts irgendwie. Und dann ging Werder relativ schnell in Führung auch durch das Eigentor. Und da meinte ich auch zu mir, siehst du so? Und da sah man bei Hoffenheim danach in den Minuten hängende Köpfe, die haben sich auch nicht mehr abgeklatscht, nicht mehr angefeuert, nicht mehr getröstet nach dem Eigentor und so. Das Team war tot.
Ja.
Ja, nach diesem Eigentor. Und dann haben sie umgeschaltet und haben plötzlich praktisch, ja, Mut der Verzweiflung angefangen, Pressing zu spielen und hatten so schnell die Erfolgserlebnisse, dass du denen zugucken konntest, dass sie wie so eine vertrocknete Blume, die du gegossen hast, plötzlich, ne, sich aufrichten und aufblühen und denken und dachten, ey, es klappt ja, wir können es ja.
Ja. Schlimm. Und genau, konntest du mal zugucken. Und dann haben sie sich auch sehr, sehr schnell auf eine Seite konzentriert, wo sie gemerkt haben, da funktioniert es. Caboret einfach wirklich einen rabenschwarzen Tag erlebt, muss man echt so sagen.
Ja, das schwächste Tier der Herde.
Ja, und haben dann halt wirklich einfach auch konsequent immer mit zwei, drei Leuten rübergeschoben auf seine Seite, sodass dem nichts anderes übrig blieb, als teilweise ja auch hanebüchen gefährliche Pässe auf Jung zurückzuspielen. Also war schon bitter mit anzugucken und dass dann halt eben auch im Vorwärtsgang, also wirklich nichts ging. Leo Bittencourt nicht zu sehen, Marvin Ducksch so viele Flüchtigkeitsfehler drin gehabt, es war wirklich frustrierende Kacke.
Grüll unsichtbar auch.
Ja, wirklich unsichtbar und dann ja auch noch, dass dann auch noch diese beiden Gegentore wirklich erstens Kopien, mehr oder weniger Kopien und dann wirklich also auch noch als Krönung dieses 2:1 für Hoffenheim. In Zeitlupe kullert der Ball da ins lange Eck.
Ey.
Oh, ich kriege schon wieder Schmerzen, wenn ich daran nur denke.
Und das war irgendwie so, keine Ahnung, Freud für Anfänger. Ne? Du hast gesehen, die fangen an, ohne zu pressen. Die stellen sich hinten rein, weil sie komplett verunsichert sind. Übrigens, es gab eine Menge Wunderheilung im Hoffenheim-Team.
Ja, das stimmt.
Leute, die, wo der Verein noch am Freitag meinte, ja, fällt aus, ist krank,
ja,
waren dann plötzlich doch dabei. Bülter und Stach und so. Gut, davon abgesehen mal. So, aber dieses...
Ganz kurz, Zitat Siegert im Block 51. Ey, cool, Mann, die alte Pfeife. Der hat gesagt, der fällt aus.
Ja, das ist... Ja. Ja, wenn man einem Plastikverein glaubt. Naja.
genau.
So, aber die waren komplett verunsichert und die waren ja... Und das auch noch ein Zoki, ja, der ja wirklich in den letzten Spielen immer unser bester Mann war. Ja. Ne, erinnere dich dran an die rote Karte, die die Wende im Hinspiel gebracht hat. Dass der dann auch noch das eigene, also alles wirkte wie gemalt, ja, so. Und Hoffenheim war am Boden. Und dann hast du richtig gemerkt, dass sie dann von einer Sekunde auf die andere, vermute ich, gesagt haben, so, dann spielen wir jetzt Itzer-Fußball, der hat zwar nicht funktioniert die letzten Wochen und wir liegen auch zurück und sind ersatzgeschwächt und es läuft nicht, aber dann versuchen wir es jetzt noch einmal volle Pulle, das, was wir, ne, das, was der Trainer sagt. So, und das ist attackieren, pressen und dann genau so spielen, wie sie dann gespielt haben. Und das fand ich erschreckend, dass es keine Überraschung sein darf für Werder, dass Hoffenheim-Itzer-Fußball plötzlich auspackt und wir keine Lösung gegen dieses Pressing haben.
Ja, genau das. Also, dass Werder da auch wirklich komplett ohne Gegenwehr die ersten 45 Minuten bestreitet, ist frustrierende Kacke, ne? Und du siehst halt eben, ich glaube, stimmt das, habe ich irgendwo gelesen, das war mir gar nicht aufgefallen, weil ich habe mir die Zusammenfassungen aus Prinzip danach nicht mehr angeguckt und im Stadion habe ich es nicht direkt sehen können, aber beide Tore auch stark getunnelt, ja. Die ersten beiden Gegentore. Ja, das, also, ne, erschreckend. Und bezeichnend ja auch, wie Ole Werner drauf reagiert. Ich glaube, zur Halbzeit, hat er jemals schon mal zur Halbzeit dreimal gewechselt? Ich glaube, einmal, ne?
Hat er das schon mal gemacht? Glaube ich, auch schon mal gemacht. Ja. Aber da muss dann wirklich also alles schiefgelaufen sein. Ja. Aber lass uns doch mal kurz warten. Ich wollte noch nämlich eine kleine Geschichte mit einbauen. Und da, ich meinte dann irgendwann zu meiner Mutter so, ey, guck mal, jetzt pressen die und merken, es funktioniert. Sie hatten ja vor dem Ausgleich auch schon 1-2 Chancen, wo einmal Zetti den mit einem geilen Reflex noch rausholt. Das war so eine Direktabnahme von Kramaric, glaube ich. Also Hoffenheim hatte schon zwei sehr, sehr gute Chancen, bevor sie ausgleichen. Ne? Und ich meinte zu meiner Mutter, ey, guck mal, jetzt klatschen sie sich ab und trösten sich und bieten sich an und sprechen wieder miteinander auf dem Feld. Und du merktest, das war wie so ein schlechter Highschool-Baseball-Film, die Indianer von Cleveland, weißt du, wo dann diese komische Loser-Truppe plötzlich merkt, ey, ne? Es funktioniert ja doch. Und dann geht der Matchplan von Itza, genau, und das wollte ich noch erzählen, dann habe ich nämlich Harry aus meinem Fanclub, liebe Grüße, auch treuer Hörer und sehr, sehr kompetenter Fußballfachmann, Österreicher Sturm Graz-Fan und kennt dementsprechend Itza und seinen Matchplan und so weiter in- und auswendig. Und der schrieb dann nämlich am nächsten Tag in die Gruppe, ey, das sah aus, als hätte bei Werder noch nie jemand Itza-Fußball gesehen vorher. Wieso gibt's
der
da...
Der heißt Ilza, ne?
Ilza?
Ja. Ne, Ilza mit L.
Okay, entschuldige. Ihr wisst, wir
kriegen bloß wieder Zuschriften, du weißt, wie es läuft.
Okay, weißt du, manchmal denke ich, wir erzählen so viel Quatsch und so viel falsche Sachen und irren uns so oft. Weißt du...
Das macht den Kohl auch nicht mehr fett, meinst
nein,
du?
Nein, ich wollte was Gutes sagen. Weißt du, worauf wir wirklich stolz sein können? Dass die Menschen verzeihen uns vieles. Und danke nochmal dafür an alle. Der sagte, es kommt mir so vor, als hätten die das noch nie gesehen. Und das war genau mein Punkt, dass ich erschreckt war, dass sie keine Antwort hatten. So, und dann noch einmal, bleibt noch mal kurz bei mir eine Minute in Ilzers Kopf und im Kopf der Mannschaft. Dann sehen sie, es funktioniert. Sie kommen zu Chancen. Werder kommt nicht mehr hinten raus. Sie kontrollieren das Spiel. Dann fällt das 1-0 nach genau dem Schema, das die trainiert haben. Nämlich auf einer Seite den Gegner isolieren, da den Ball holen und dann im Mittelfeld mit Doppelpässen umschalten und so weiter. Dann schießen sie genau so das 1-1 und denken schon, ey, vielleicht sind wir gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht sind wir doch eine Mannschaft. Und dann ein paar Minuten später schießen sie genau so das 2-1 auswärts mit demselben Ding. Und ich meine, also wenn du eine Mannschaft aus einem mentalen Loch rausholen willst, wo sie denken, nichts klappt, dann ermöglichst du ihnen zweimal mit Trick 17b erfolgreich zu sein. Und das fand ich wirklich erschreckend. erschreckend. Ja. So.
Ja. Und das und dann gehen wir jetzt einmal kurz auf Werners Reaktion darauf, weil also ich sag mal so dreimal wechseln in der Halbzeit ist schon, sag es ohne es zu sagen, ja,
ja.
So ein bisschen.
Ja, aber sag es um es zu sagen auch in dem Fall. Ja, also das erste Mal glaube ich seit Jahren, dass ich zur Halbzeit Pfiffe im Weserstadion gehört habe.
Ja, ja, das stimmt.
Fand ich auch, war mir auch ein bisschen too much, ja, bei aller Enttäuschung, ist mir das ein bisschen zu verwöhnt, die Reaktion. Bezeichnend auch, hast du es gehört, was Arne Zeigler in der Halbzeit sagte?
Das fand ich für seine Verhältnisse schon echt ganz schön harsch.
Man hört es nicht, aber wir sind ausverkauft.
Ach so, aber er hat auch gesagt, dann holen wir sie völlig ohne Not wieder ins Spiel zurück. Sowas hat er auch noch gesagt.
Bei der Zusammenfassung?
Als sie die Chancen angespielt haben, da hat er wirklich relativ gesagt, so versteht er überhaupt nicht das oder sinngemäß, ne? Nur ganz schwer zu verstehen, wie es uns passieren kann, dass wir sie dann wieder ins Spiel zurücklassen. Irgendwie sowas hatte er gesagt. Wo wir oben im Block auch schon dachten, so, oh, das ist aber auch schon relativ deutlich von Anzeigen.
Ja, weil er einfach auch Ahnung von Fußball hat. Aber ich fand auch den Satz, man hört, also es, er wirkte auch so ein bisschen sauer auf die Stimmung im Stadion, weil das war dann doch recht früh, ich will ja nicht sagen zu Unrecht, ne? Wir waren ja alle nicht zufrieden, aber ich glaube, das war Arne ein bisschen zu früh und too much Kritik. Auf jeden Fall war der Spruch, man hört es heute nicht, aber...
Ja, also lautstärketechnisch war mein bezeichnendstes Erlebnis bei dem Spiel in der Tat das 2:1 für Hoffenheim, wird totenstill im Stadion.
Ja.
Also totenstill. Apropos, hast du den Block von... Der Block von Hoffenheim war süß.
Ey, ich sag mal, der war süß, der war klein.
Ja.
Aber die ganze Zeit ging da die so eine Fahne...
Ja, ja, schön.
Die eine. Ey, und weißt du, was das Schlimmste war, wo ich wirklich, also die, was meine Mutter und mich traumatisiert hat? Auf dem Rückweg, ja, gehen wir hoch Osterdeich und dann runter da Richtung, du weißt wo, ne? Nicht Richtung, nicht Taubenschlag, sondern beim Werder Imbiss, da die Straße.
Achso, das ist Lüneburger Straße. Okay.
Runter.
Ja.
Hinter uns hören wir so drei Stimmen. Meine Mutter, wie gesagt, über 70, nicht ganz so schnell. Hinter uns so drei Jungs, die sich unterhalten. Ja, schon irgendwie cooles Stadion, ne? Ja, aber Stimmung ist ja eher so mittelmäßig, ist ja eher mies hier in Bremen. Dreh ich mich um, drei Hoffenheim-Fans.
Ja. Super.
So um die 20, ja, die sagen, die Stimmung in Weser ist irgendwie nur so mittelmäßig. Da sag ich mal, die drei hatten Glück, dass meine Mutter dabei war. Sonst hätte ich aber...
So, schön an Latz.
So.
Einen vor den Latz geben.
Halt mich zurück, Mama, halt mich zurück.
Ja, genau.
Halt mich zurück.
Genau. Nicht so doll.
So, aber ich meine, das ist wirklich eine Demütigung. Ja, wenn du das dann noch hörst von drei Hoffenheim-Fans und sagen musst, ja, heute war wirklich nicht so dolle.
War nicht so dolle. Ja gut, okay, wenn man 3:1 gegen am Boden liegende Hoffenheimer verliert, dann ist dann die Stimmung wahrscheinlich naturgemäß auch einfach nicht so gut.
Trotzdem haben diese Vögel aus diesem komischen Plastikclub kein Recht.
Ja, irgendwas, auch nur irgendwas zu sagen.
Kein.
Mund halten, abreisen, tschüss.
Ich glaube, das war auch der Satz, den ich am häufigsten zu meiner... Mutter gesagt habe am Sonntag, ey, sonst ist die Stimmung besser. So leise.
Ja, ja gut.
War das noch.
Aber jetzt gehen wir noch mal drauf zurück, was Ole Werner getan hat. Er hat nämlich Silva für Duxch gebracht.
Ja.
45. Minute Duxch raus. Er hat Köhn für Caboret gebracht. Und er hat...
Pieper für Veljkovic
gebracht, genau. Aber das war schon früher, ne?
Nee, das war alles oder? Drei Halbzeit.
Ah, ja, okay.
Drei Halbzeitwechsel. Und ich, also Pieper für Veljkovic war, fand ich, der einzige, der nicht absehbar war. der einzige Wechsel, den ich jetzt nicht absehbar fand. Zwei Minuten vorher kam noch eine Statistik. Erste Halbzeit, Miloš Veljković, bester Zweikämpfer. 100% aller Zweikämpfe.
Ja, stimmt. Ja.
Ne? So viel zum Thema Statistik. Ja. Ja, ich glaube, da lag auch, der hatte Rückenprobleme, ne, kam ja, dann heute genau. Auch raus bei der PK. Anyway, Duxch rausnehmen und Silva bringen, fand ich komplett nachvollziehbar. Man hätte genauso gut Gröll rausnehmen können oder beide. Ich fand, wie gesagt, trotz zwei Gegentoren, am schlimmsten fand ich die Offensive in der ersten Halbzeit.
Ja, war es auch. Ja, war es auch. Und ganz kurz nur, wie fandest du Silva? Ich sehe gerade, der Kicker hat ihm eine 4,5 gegeben und Duxch eine 5,5.
Ja. Und Gröll?
Ja, 5.
Ja, gut. Ich fand es gut. Guck mal, man muss es ja so. Lass uns mal nochmal einen Schritt zurück machen. Ne? Also, die Offensive, fand ich, in der ersten Halbzeit war für mich die größte, war am scheißesten, um es mal deutsch korrekt zu sagen. Ne? War absolut, also das fand ich wirklich schlimm. Hinten, die Tore sind scheiße und kannst du kriegen. Und klar, Stark wird zweimal getunnelt und zweimal fällt es gleich. Und man kann sich auch fragen, haben wir eigentlich einen Sechser, seine Linien, wo bist du da in diesem Raum, wenn zweimal so, die Fehlerkette ist lang und so, aber was mich am meisten genervt hat in der ersten Halbzeit war, dass wir vorne keinen Ball festgemacht haben, keinen, und das gegen Hoffenheim.
Ja. Bezeichnend, du brichst einen Soki schon mit dem Eigentor und am Ende ist Soki der beste Spieler auf dem Platz.
Ja, das kann nicht wahr sein. Und also wir machen keine Bälle fest, weder in der Mitte. Duxch gewinnt keine Zweikämpfe. Gröll, den habe ich 20 Minuten lang gar nicht gesehen. Der war überhaupt nicht anspielbar.
Ja, Bittencourt auch nicht.
Bittencourt irrte irgendwo rum, ne? Auch der erste Ballverlust zum Ausgleich, das ist auch sein Halbraum da, denn ne? So am Ende stehen viele falsch und Stark kriegt ihn dann flach durch die Beine beim Verteidigen. Ja, okay, aber da bist du dann halt auch schon der Letzte. Aber den ersten Fehler macht Caburet, der für mich der schwächste Mann auf dem Platz war in der ersten Halbzeit. Ja, One-Trick-Pony. Ne, wo wirklich jeder wusste im Stadion, okay, jetzt versucht er sich den Ball vorbeizulegen und ne, sein Gegenspieler stoppt einfach den Ball und so kriegen wir dann das Tor. Aber dass wir vorne keine Bälle festgemacht haben, das war doch die größte Scheiße. So, und wen man auch noch hätte auswechseln können, neben Duxch und Caburet und Gröll, auch Weiser, absolut abgemeldet.
Ja, aber nicht zu sehen, das stimmt. Also auch im Vorwärtsgang, ein ums andere Mal hängen geblieben, erinnere ich auch so, ja. Also beißt die Maus keinen Faden ab. Aber fandst du denn, dass es besser geworden ist durch die Wechsel oder war es einfach ein Mentalitätsding von vorne bis hinten?
Nee, es war ein ganz anderes Spiel dann in der zweiten Halbzeit. Ja. Also Ola hat ja nicht einzelne, der hat ja nicht Stürmer für Stürmer gebracht und Silva hat dann gespielt wie Duxch, sondern wir haben ja dann in der Halbzeit, und hat Ole danach, glaube ich, ja auch indirekt bestätigt, hat er gesehen, worüber ich mich gerade aufgeregt habe, nämlich, dass wir überhaupt nicht durchkommen. Ne? Ja. Wir spielen sonst am liebsten durch die Mitte, Werder, ja, kombiniert sich durch die Mitte und so kommen sie gerne nach vorne mit Duxch und Schmid und Weiser durch die Mitte aufbauen, One-Touch so. Hat 0,0 funktioniert. Duxch hat keinen Zweikampf geholt, Stach hat alles abgeräumt, Schmiedi ab und zu mal, ne? Aber auch Weiser komplett außer Form, war niemand zum Mitspielen da. Stay nicht da, Leo ein Totalausfall in der Zentrale. Also hat er ja Außenstürmer gebracht und Mittelstürmer, eine klassische 9 mit Silva, so war das gedacht. Köhn links und Jinma dazu zum Tempo machen über außen. Und hat er danach auch auf der PK offen gesagt, um halt auch mal, wenn es nicht klappt spielerisch, einfach den Ball nach vorne zu prügeln und zu laufen. Ja. Ja. Ne? So, wenn wir zu schlecht sind.
Haben wir noch gesehen, ja.
Zum Aufbau.
Aber ich, also Silva hat ja auch ist in den Bewertungen nicht gut weggekommen und so mit der Begründung von wegen, ja, ist ja auch kein Wunder und er hat keine Bindung zum Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, dass sich sofort das Spiel verändert hat mit ihm. Und ich fand ihn auch in einigen Situationen, hast du schon gesehen, dass das einfach nochmal wirklich ein anderes Element ist, was uns sicherlich noch echt gut tun wird. Ja. Ne? Weil der ist halt in der Ballbehauptung deutlich besser, ist eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und er ist auch fußballerisch, das, was du auch schon an die Wand geworfen hattest. Ne? Der ist halt fußballerisch auch einfach nochmal wirklich nicht zu unterschätzen. Klassische Spielsituation mit Ginma hat er ein paar gute gehabt, unter anderem ja auch den Lattenschuss von Ginma ganz am Ende.
Richtig,
vorbereitet. Den er wirklich gut ablegt, so, ne? Also. Mhm. Ich glaube, dass der uns noch helfen wird und ich fand auch, dass ich konnte den Wechsel gut nachvollziehen und ich fand, dass er sich auch gelohnt, in Anführungsstrichen, weil wir nichts reißen können, aber man hat zumindest gesehen, dass das ein Element ist, was jetzt zumindest gegen diesen Gegner deutlich besser funktioniert.
Also bin ich komplett bei dir und wir waren ja bei deiner Ausgangsfrage, wie hast du den gesehen, Silva, ne?
Ja.
Und meine Umwege dienten ja eigentlich nur dazu, dass ich darauf hinaus wollte, dass das eben, dass man dabei auch berücksichtigen muss, wie schwer das für ihn war, weil sich ja nicht nur das Werder-System geändert hat mit seiner Einwechslung, ne? Stichwort Ginma Köhn über außen und so, ne? Sondern genau, und das macht es ja auch nochmal schwieriger für ihn überhaupt, sich da reinzufinden. Ne? Und ich muss auch sagen, er hatte sogar ja eine große Chance zum Anschlusstor auf dem Fuß, ne? Wo er angespielt wird von Köhn, flach im 16er. Kannst dich daran erinnern?
Ja, ja.
Mhm. Ne? Und auch immerhin zum Abschluss kommt, aber ein Ticken zu spät. Und auch wie er den Lattenschuss von Ginma auflegt, zeigt für mich auch nochmal, dass er schon da eine Sache mit reingebracht hat, die zumindest neu war, genau. Nämlich im 16er Arsch raus. Und,
genau.
Ne? Ja. So, und deswegen finde ich schon, dass er. Alleine, dass wir die Möglichkeit haben, mit dieser neuen Option zur Halbzeit zu kommen, alleine dadurch hat sich's ja schon, ne, ist er ja schon eine Bereicherung.
Ja, und ich fand es ehrlicherweise auch echt bemerkenswert, wie offensichtlich ja auch ein Ginma fußballerisch von so einem Spieler profitiert, ne? Weil das war ja nicht die einzige Szene, sondern sie haben ein paar ganz gute Ansätze gehabt wenigstens, ja, wo du gesehen hast, dass ein Ginma da jetzt noch einen hat, der auch Bock hat, so ein bisschen Fußball zu spielen, ne? Und der halt eben auch auf diesen Kombinationsfußball steht und so. Vielleicht ist, wir hatten ja immer gesagt, Duxch und Silva, das kann total gut werden miteinander. Vielleicht kann auch die Kombination Silva und Ginma was mitbringen, was total cool ist.
Absolut. Ey, das meinten wir ja auch schon in einer der letzten, ich glaube hier, Silva ist Gold, ne? Wo wir auch meinten, ey, das gibt halt einfach so viele neue Möglichkeiten. Du kannst ja auch mit drei verkappten Stürmern auflaufen, ne? Oder du kannst mit Duxch zurückgezogen offensiv spielen. So oder so, was ich nur sagen wollte, ich wäre noch vorsichtig mit Bewertungen, ne? Der bringt uns nichts oder der verändert alles, weil man eben auch sehen muss, dass jetzt bei diesem speziellen Spiel Hoffenheim sich ja nicht nur das Personal geändert hat mit den drei Wechseln, sondern ja auch das komplette Setting. Und das, wie wir dann in der zweiten Halbzeit Hoffenheim gespielt haben, das ja nun alles andere als Werder Bremen-like war. Ne? Deswegen wäre ich mit Rückschlüssen immer ein bisschen vorsichtig, aber ich muss auch sagen, ich sehe da jetzt absolut keine, ich habe da jetzt keine Angst, dass das eine schlechte Verpflichtung gewesen sein soll. Und das
sowieso nicht. Aber ist das etwas, was glaubst du, dass das Auswirkungen haben könnte auf die Art und Weise, wie Werner auch mit Duxch umgeht? Also im Sinne von ihn jetzt nicht mehr als untouchable zu sehen, sondern ihn halt früher auch mal irgendwie rauszunehmen. Weil das war ja was, was man immer mal wieder auch gelesen hat. Ne? Oh, wenn Silva jetzt da ist, dann nimmt er hoffentlich endlich mal Duxch oder gibt Duxch nicht die Stammplatzgarantie und so.
Ja, mein Gott, ey, aber ich meine, also ich glaube, einige müssten sich auch mal dran gewöhnen, dass das eine Fußballmannschaft nicht funktioniert wie das Dschungelcamp. Ja, so, das sind ja keine Gegner und man nimmt ja niemandem was weg. Das ist ja gar nicht die Story. Auch natürlich, wenn du Duxch dann jetzt wie jetzt gegen Hoffenheim zur Pause rausnimmst, weil du siehst, mit dem Spiel von Duxch werden wir heute nix. Lass uns was anderes probieren. Und wir haben jetzt ja einen klassischen Neuner und noch schnelle Außenspieler auf da draußen, dann machen wir das jetzt. Wo ist das Problem? Also in der Fußballmannschaft versteht ja auch ein Marvin Duxch, dass es andere Settings gibt, in denen sich das Ding verändert. Und der Preis war dann halt in der zweiten Halbzeit in der Mitte. Schmied hing ja immer links bei Köhn, ne, die ja beide da zusammen echt ganz gut Dynamik gebracht haben, aber dass durch die Mitte gar nichts mehr lief, also gar nichts mehr, ne? Kein Spielaufbau mehr, weil dir da dann halt so die Skills von Duxch fehlten. Ja, ich fand das, ich würde das halt nicht an dieser Personalie aufhängen. Ja, ich
weiß. Und Ole hat ja jetzt in der Pressekonferenz heute, hat Ole ja auch nochmal gesagt, ey Leute, also Duxch hat sich jetzt in der ganz kurzen Winterpause, hat er sich operieren lassen, ja, und hat das genau so getimt, dass er möglichst wenig verpasst, aber trotzdem, der hat halt diese OP auch noch in den Knochen und sie haben das jetzt unter anderem, war das für die alles andere als eine Überraschung, dass da möglicherweise auch eine Phase draus entsteht, in der Duxch halt einfach auch ein bisschen kämpft, ja, und die Zähne zusammenbeißen muss und so. Und das sei unter anderem auch ein Grund gewesen. Aber Werner meinte heute halt auch, ey, glaubt man nicht, dass irgendwie Duxch jetzt weniger wichtig für dieses Team wäre. Ganz im Gegenteil. Also wir gehen jetzt in so eine wichtige Woche mit Freiburg, Bielefeld, Wolfsburg. Da wird auch Duxch noch so wichtig für uns werden.
Ey Mann, und ich weiß auch nicht, warum man diese Personalie so sexualisieren muss, ja, warum man das so auflädt. Was triggert einen denn so? Also, Ole hat ja auch schon letzte Woche gesagt, glaube ich, hat er ihn ja noch ausdrücklich gelobt und meinte, so wie der sich in den Dienst der Mannschaft stellt, da sollen, können sich andere eine Scheibe von abschneiden, bla bla bla. Alles gut und Leute wie du und ich glauben das ja auch und man sieht das ja auch auf dem Platz und wie sich junge Spieler an ihm orientieren und wie die anderen Baller, ne, mit ihm spielen wollen und was er für ein Standing hat. Das sieht man ja so, ne, wenn man ein bisschen Ahnung von Mannschaftsfußball hat. So. Aber ich finde es ja schon schlimm, dass Ole meint, er muss das dann auch noch extra betonen.
Er wurde halt auf der PK zwei oder dreimal danach gefragt, dann sieht er sich halt auch genötigt.
Ist kein Vorwurf an Ole, sondern ich finde der Zustand an sich gefällt mir irgendwie schon nicht. So, und Ole hat letzte Woche und ich glaube diese Woche auch noch mehrmals gesagt, dass man bedenken muss, dass der halt diese OP hatte in dieser Winterpause. Ja? So, und dadurch fehlen ihm irgendwie, weiß ich nicht, 8 bis 10 Tage Vorbereitung. Also was halt Profisportler machen in dieser Zeit, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Mhm. Und diese Zeit hatte er nicht, konnte er nicht voll nutzen. Und es ist, ey, erinner dich, ich habe, schönen Gruß von Mickey, by the way, bei der Gelegenheit, mit dem habe ich drüber gesprochen. Es ist wie früher bei Anstoß, beim guten alten 90er-Jahre-Fußballmanager Anstoß 3. Ja, so, das sind dann Spieler, da kriegst du die Werte nicht mehr hoch, weißt du? Da stehen Kondition und Frische, sind unter 40 gefallen. Ja. Du weißt, was ich meine. Und ich bin sicher, jeder Fußballmanager hat so eine Funktion, dass du trainieren musst, damit die Werte haben, jeder einzelne Spieler. Ne? Ja. Brauchst du Konditionswerte und frische Werte und so weiter und verschiedene. Bei jedem Spiel ist das anders. Bei unserem Anstoß Lebensinhalt damals war das Kondition und Frische. In der Vorbereitung hast du die Computerspieler ins Trainingslager geschickt, 4 Wochen Kondition bolzen, dann 2 Wochen Regenerationstrainingslager und dann hattest du Werte, dass du deine virtuellen Spieler in die Saison schicken konntest. Ne? Ja. Und die haben nicht geschwächelt. Und genauso ist es ja im wahren Dings auch. Ja, du kannst es nicht mit Zahlen messen. Aber wenn jemand 8 Spiele 120 Minuten durchgespielt hat, dann ist er im 9. halt nicht mehr in der Lage. Vielleicht wird er dann müde nach 20 Minuten. So, wenn
ja, schon klar.
Genau. Und ich glaube, so ungefähr muss man sich das bei Duxch vorstellen. Und ich glaube, bei Jinma auch, der auch, man sagte Ole ja auch, viel zu früh wieder ran musste.
Ja.
Ne? Und ja, statt noch diese eine Woche die Werte wieder steigen zu lassen, um so.
Also können wir uns darauf einigen, dass Duxch auch weiterhin die Rolle für Werder spielen wird und für Ole Werner spielen wird, die er auch bislang schon gespielt hat. Ja, jetzt mal fernab aller Unkereien aus der Bubble und aus der Wut-Fanszene.
Das ja. Wollen wir doch mal ganz stark hoffen, denn ohne seine Tore und Vorlagen wird das schwierig. Ja, natürlich wollen wir das und können uns gleichzeitig freuen, dass wir auch mehr Optionen haben. Ja, ja, und genau, das so halt ein Duxch, der keine, wo Kondition und Frische unter 30 gefallen sind, was ja auch mal normal ist, der ist nie verletzt und so, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. So, dass der dann nicht trotzdem 90 Minuten durchpowern muss, sondern wir ihn mal zur Pause rausnehmen können. Und macht da doch kein Fegefeuer der Eitelkeiten draus. Ja, also
ja, ich glaube, das machen auch nur bestimmte Teile der Fanszene, aber es gibt sie eben.
Ja,
ja, und in Zeiten wie diesen sind halt eben dann auch diese ja. Gruppen besonders laut.
Okay. Ne? Wie gesagt, also man hat ja auch gesehen, wir haben trotzdem kein Tor nach einer Ecke gemacht, ja, wir haben die. So, es ist ja schwierig, das daran dann festzumachen, aber eine Fußballmannschaft funktioniert nach mehr Kriterien als einer
nach Körpersprache
polarisierenden Figur, ja.
Jetzt starten wir in die ja dann doch wohl, und Spoiler, wir haben auch im Bilateralen vor der Aufnahme schon ganz kurz drüber gesprochen, in zumindest eine extrem wichtige Woche für den Restverlauf dieser Saison. Da waren wir uns einig, oder?
Ja.
Ne, mit Freiburg, mit dem Pokalspiel in Bielefeld und mit dann dem Heimspiel gegen Wolfsburg hast du eigentlich 3 Spiele, die zumindest richtungsweisend sein können, wenn du dir noch eine Restchance auf internationales Spiel halten willst. Was macht uns Hoffnung, Thomas, dass wir nun ausgerechnet jetzt den Turnaround schaffen?
Dass wir immer gut sind, wenn keiner mit uns rechnet.
Ja, und vor allem, und das ist dann ja vielleicht auch ein Punkt, den wir ja in der Vergangenheit immer mal wieder so schon auch angesprochen haben, jetzt kommt mit Freiburg halt dann auch endlich wieder eine Truppe, wo wir nicht diejenigen sind, auf die es ankommt, um den Verlauf des Spiels zu bestimmen. Ja, sondern du spielst jetzt gegen eine Mannschaft wie Freiburg, die 3-mal hintereinander 1-0 gewonnen hat, mittlerweile wieder Fünfter ist, ja, und die spielen zu Hause. Da fährt jetzt Werder nicht hin, wo alle Land auf Land ab von uns erwarten, dass wir da als Favoriten reingehen und im Normalfall, wenn alles so läuft, wie es immer läuft, Werder da 2-3-0 gewinnt.
Nee, die öffentliche Fußball-Bubble-Common-Sense-Wahrnehmung ist so, Werder ist raus.
Ja.
Ne? Lebenslang. Grau-weiß.
Deckt sich ehrlicherweise momentan auch mit meiner Wahrnehmung, aber das nur am Rande.
Ja, ja, und könnte ja auch was dran sein. Kurzes Gedankenspiel, ne? Stell dir vor, wir hätten gewonnen gegen Hoffenheim. Ja. So, und hätten 3 Punkte mehr und würden jetzt nach Freiburg fahren und hätten dann nach Wolfsburg in der Liga. Wir würden doch alle durchdrehen und wir könnten sicher sein, dass wir dann jetzt am Freitag verlieren.
Ja, ja, die Fallhöhe wäre auf jeden Fall da, ja.
Ja, und muss ich auch ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich mich so ein bisschen noch gewehrt gegen Titel Brexit, Bremen, Maxit, Wexit oder Deutschland-Ticket reicht, so gut ich das finde. Aber wir sind noch nicht ganz aus der Verlosung raus.
Das ist ja, die Chancen sind bloß deutlich geringer geworden. Aber ja, da bin ich bei dir im Grundsatz.
Das ist mir noch zu früh. Wie gesagt.
Und das hat auch Ole gesagt. Ne? Also Ole war, muss man auch sagen, also Ole war, also wirkte sehr gut gelaunt und auch sehr kämpferisch. Und er sagt im Übrigen auch, gerade ein Verein wie Werder und gerade eine Truppe wie Werder, ja, die, das ist sowas von normal, dass so eine Mannschaft solche Phasen pro Saison hat.
Ja.
Ja. Und er meinte, das kennen nicht nur wir, das kennen auch andere Clubs, die nicht diese Kaderbreite haben, um Ausfälle zu kompensieren,
richtig,
um Sperren zu kompensieren. Ja, die haben dann so eine Phase.
Ja.
Aber er meint halt auch, wir haben genauso oft auch schon bewiesen, dass wir praktisch nach außen wirkend aus dem Nichts, aus sowas auch wieder zurückkommen können.
Richtig. Und das sind ja reife Prozesse in einem Team, ja. Und es ist halt einfach Quatsch zu erwarten, dass das halt, dass man irgendwie mit einer gewissen Punktzahl aufs nächste Level springt und dann kann man es mit besseren Gegnern automatisch aufnehmen. So funktioniert das ja nicht. Ne? So, es gibt immer diese Dellen und guckt euch VfB Stuttgart an dieses Jahr, ne? Wo die genau denselben Hänger hatten und immer noch haben. Oder Union Berlin, wo es halt auch jahrelang immer nach oben ging und die Entwicklung, ne, es wurde positiver und so weiter. Und irgendwann kommt dann halt auch dieser Hänger und es reicht ja schon, wenn ein paar entscheidende Spieler einfach mal nicht so in Form sind wie vorher. Das wirkt ja sich ja halt schon aus. Und ich glaube, darauf wollte Ole hinaus, der halt auch sagte, na, es wird dann ja immer nach der Ursachenforschung, was ist der Grund, warum, ne, ist es die Einstellung oder ist es die Qualität oder können wir einen Vorsprung nicht verwalten, weil wir spielerisch zu schlecht sind. Übrigens, Fun Fact dazu, das war das erste, ne, wir haben vorher 25 Mal nach 1:0 Führung nicht mehr verloren.
Ja. Ja, stimmt. Das hatte ich auch irgendwo gelesen.
Hat mich auch überrascht, aber so sind Statistiken und Eindrücke manchmal. So, und Ole sagte, nein, das ist nicht nur dies und nicht nur das und nicht nur, ne, sondern es ist ein Zusammenspiel von mehreren Dingen und dazu gehören formschwache Spieler, wie jetzt gerade Duxch, Ausfälle wie Stay, ne, Dinge.
Friedel vor allem.
Richtig. Ne,
du hast ja durch den Ausfall von Stay und Friedel gleichzeitig auch sichtbar gegen Hoffenheim praktisch keinen Emotional Leader mehr auf dem Platz gehabt, der an solchen Situationen mal Zeichen setzt.
Richtig.
Ja? Mal die Leute auch mal am Schlawittchen packt und durchschüttelt oder mal in die Hände klatscht oder mit einem besonders harten Einsteigen halt eben auch mal ein Zeichen setzt und die Leute aufrüttelt. Das hast du halt einfach momentan
richtig
nicht gehabt. Ne?
Die Rolle hatte eigentlich Leo, ne, die er oder hätte er haben können, die er ja auch in den letzten Spielen ein paar Mal mit seinen Toren und so auch einnehmen konnte. Aber wir sehen halt auch von einem Spieler wie Sennelinen, können wir das offenbar noch nicht erwarten. Ja? Wenn Sennelinen schlecht spielt, dann ist es auch schlecht. Ja, dann ist es nicht noch Mittelmaß oder so, sondern dann ist es schlecht. So.
Und weil er halt auch auf so einer wichtigen Position spielt, ne?
Ja, exakt. Und wie gesagt, da haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, die Löcher in der Mitte waren eklatant, die letzten Spiele. So haben wir. So, genau, dann fehlt ja hinten Friedel. Cetera ist auch eher ein ruhiger Vertreter. Weiser ist immer, ne, bei dem siehst du immer, der zieht immer Flunsch, wenn irgendwas nicht läuft, so, und ist eher so ein Abwinker. Duxch hatte mit sich selber zu tun irgendwie und war nicht richtig fit. Ja. Dann bleibt halt auch nicht mehr viel übrig auf dem Feld.
Ja. Und Jung, Stark und Veljkovic sind halt eben auch nicht die Typen für dieses jetzt kommt alle mal!
So, ja. Nee, richtig. Stark hat sich noch bemüht. Ja. Veljkovic war selber angeschlagen und so weiter. Und Caburet war ja wirklich, also der Junge hat mir echt leid getan. Aber gut, wir wollen es jetzt nicht zu sehr zerfasern lassen. Ich wollte nur sagen, Ole sieht mehrere Dinge, die zusammenspielen, die zu dieser Ergebniskrise führen und sagt aber, ey, das sind alles Dinge, das kennen wir alles.
Ja.
Ja? Und wir müssen halt einfach unseren, ja, wie soll man sagen, unseren Scheiß zusammenkriegen oder wie sagt man, unseren...
Ja, get your shit together, ja. Genau. Ja, aber also eins muss man dann halt eben auch sagen, und ich bin da in der Sache komplett bei dir, aber dass das gerade auch so mit diesem, endlich schnuppern wir mal wieder dran, ne? Ja. Und dass es dann halt eben gerade auch so mit diesem Gefühl dann halt eben auch besonders hängen bleibt, wenn ja. du dann so ein Spiel ablieferst, das bleibt dem einfach unbenommen.
Absolut.
Ne?
Und aber das war auch nicht meine Meinung jetzt, ne? Sondern ich habe nur wiedergegeben, wie Ole das
schon klar.
argumentiert.
Aber jetzt mal fernab von aller Fußballwissenschaft und allem, es hat daran gelegen und die Mannschaft kann bestimmte Sachen nicht kompensieren und so. Mhm. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, wenn du nur auf deinen Bauch hörst, was passiert in dieser Woche mit diesen drei wichtigen Spielen?
Das ist so schwer. Also, ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir in Freiburg was holen.
Okay.
Hab ich irgendwie so im Gefühl. Und zwar, ja, ein bisschen die Indianer von Cleveland High School. Weißt du, die Bären sind los. Story irgendwie. Ich glaube, das ist wieder ein Setting, wo das kleine Asterixdorf Werder Bremen auswärts, keiner erwartet was. Und wo Freiburg den Druck hat. Und Freiburg hat jetzt zwar eine Serie gespielt, 3 Siege, 1-0. Ey, aber das war wirklich, also...
Alles andere als dominant, ne?
Oh, ey. Ja. 1-0 gegen Heidenheim war das. Ja. Zu Hause, davor irgendwo 1-0 auswärts gewonnen. Auch, ich glaube, bei Union Berlin. Oder so. Und jetzt war ja 1-0 bei St. Pauli.
Bei Bochum war das.
Oder Bochum?
In Bochum, genau. 1-0 Bochum, 1-0 zu Hause gegen Heidenheim und 1-0 bei St. Pauli.
Ey, und das Spiel habe ich gesehen am Samstag im Froggies. Ey, und das war wirklich, es war eine Frechheit, dass dieses Spiel nicht 0-0 ausgeht.
Ja. Ja, gut.
Ey, wirklich, das war so unverdient. Und es hatten sich sogar ab der 80. beide Teams drauf geeinigt. Wir nehmen beide das 0-0.
Ja.
Und dann ist das ja ein Eigentor.
Ja.
Also nicht mal eine Chance. Und also, wie gesagt, Freiburg ist eine Mannschaft, die jetzt morgen am Freitag gegen uns vor einer neuen Herausforderung steht. Denn nach der Serie Platz 6 und so und Werder Bremen kommt, müssen die jetzt was machen. Und ich glaube, offensiv war da, hat mich das nicht überzeugt bei denen. Ich glaube, wir sind da nicht chancenlos. Und Bielefeld, ey, tut mir leid, das müssen wir, das gewinnen wir.
Ja, das, ja, ich merke halt, wie mir das Herz schon wieder in die Hose rutscht. Aber ich möchte dir glauben, weil mein Gefühl ist deutlich ambivalenter, was aber nicht zuletzt halt eben auch daran liegt, dass ich eben auch fest davon ausgegangen war, dass wir mittlerweile die Stabilität haben, die uns gegen eine verunsicherte Hoffenheimer Mannschaft zum Sieg führt. Entschuldige. Deswegen ist mein Gefühl einfach unsicherer und ich glaube, ich glaube, dass wir in Freiburg nichts holen und ich glaube, dass wir die Redemption erst mit Ach und Krach gegen Bielefeld und dann mit einem Befreiungsschlag gegen Wolfsburg schaffen. Aber
was ja auch,
man möge mich eines Besseren belehren.
Was ja auch schon positiv wäre, wenn man sich die Performance von Wolfsburg anguckt. Ja, ich weiß nicht. Was meintest du, ob wir die Qualität haben, meintest du? Oder ob wir schon wieder in Freiburg schon wieder so zusammenfinden? Oder nee, du hattest eben ein schönes Wort dafür.
Weiß ich jetzt nicht mehr genau, was du meinst, aber ich habe dich ja ursprünglich nach deinem Bauchgefühl für jetzt für diese gesamte Woche gefragt und das ist befriedigend beantwortet worden. Lass uns mal auch mit Blick auf die Uhr.
Ja.
Wobei, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte noch einmal klarstellen und wie gesagt, bitte entschuldigt, wenn das hier alles ein bisschen wirr und ist und sich doppelt. Wir sind echt alle ein bisschen, glaube ich, beide ein bisschen matschig im Kopf, ja.
Ist niemandem aufgefallen, bis du es gesagt hast?
Doch, doch, das ist allen aufgefallen, mein Lieber. Ich spreche wieder offen zueinander. Nein, also ich glaube, dass wir schon in Freiburg gute Möglichkeit haben, was zu holen aus diesem Underdog-Moment raus und auch aus dem Moment raus, dass Freiburg jetzt lange genug 1-0 dreckig, überwert belohnt wurde über das, was sie gespielt haben. Die sind einfach mal wieder fällig, dass da erstmal wieder Schluss ist. So. Was ich allerdings, wo ich Zweifel dran habe, ist, dass wir wirklich langfristig die Qualität haben für Europa und weiß ich nicht, ob, weil du halt meintest, wir müssen immer an das Limit, wir sind jetzt nicht mehr rangekommen, aber ob wir das immer so, selbst wenn wir es wieder kriegen, immer wieder abliefern können, ich weiß es nicht, schwierig, aber ich glaube, Freiburg, holen wir was, einen Punkt und Bielefeld, kommen wir weiter, aber da machen wir noch eine Folge vorher, oder?
Oh, sportlich, mal gucken, ob wir das schaffen, das ist ja schon Dienstag, ne?
Ja, aber wir spielen ja schon Freitag.
Lassen wir offen, lassen wir im Unklaren, um dann die komplette Bubble am Montag wieder komplett zu enttäuschen.
Ja, allerdings könnte es sein, dass die komplette Bubble am Montag andere Sorgen hat und vielleicht von ganz anderen Dingen enttäuscht sein wird.
Das, die Chance ist gar nicht so gering. Personallage vor dem Freiburg-Spiel stellt sich wie folgt dar. Veljkovic fällt aus, das heißt, in der Verteidigung wird es wieder eine Umstellung geben müssen.
Ja.
Es fehlen Friedl und Veljkovic damit, deswegen, da stellt sich die Innenverteidigung wahrscheinlich von selbst auf. Allerdings ist Jens Day auf jeden Fall wieder im Kader.
Ja.
Ole Werner hat offen gelassen, ob es schon für die Startelf reicht. Er sagte, sie hätten das zwar schon besprochen und wissen auch schon, wie sie es machen, aber er will es nicht verraten. Die Sau.
Das ist natürlich ganz neue Strategie. Sag mal ganz kurz, gerade die Aufstellung Hoffenheim, lag ich hinten richtig mit Stark in der Mitte, Veljkovic rechts.
Ja. Ja, war das so? Ja.
Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz jetzt für Freiburg relativ leicht. Wir haben Amos Pieper und Malatini zur Auswahl für die rechte Position. Stark und Jung bleiben mangels Alternativen und da tippe ich auf Amos Pieper.
Würde ich auch machen.
Beginn an.
Also sehe ich auch so. Aber was ich viel spannender finde, sind noch ein paar andere Positionen. Was glaubst du denn, Caboret oder Köhn?
Ich glaube, dass sich Köhn eindeutig einen Vorteil erspielt hat. Ich hatte ihn auch schon Hoffenheim in Rade die Aufstellung drin. Das war falsch. Da lagst du richtig mit Caboret.
Ja. Ja, aber ich fand auch, also als Köhn dann reingekommen ist, war ganz anderer Zug drin auf der Seite und deswegen gehe ich davon aus, dass das macht. Aber was glaubst du denn, wie er vorne spielt? Also der Rest des Mittelfeldes dürfte dann, glaubst du, dass Day spielt von Anfang an oder glaubst du, dass Leo erstmal anfängt?
Also Day hat ja wieder trainiert, ne? Und also ich hoffe, dass er, ich bin ja nicht sein Arzt leider, ich bin sein Masseur und Koch und Fahrer und persönlicher Diener. Nein, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er fit ist.
Ja, also wenn er im Kader ist, ist er auch fit. Und ich glaube in der Tat, Staye ist jemand, das ist keiner, der von der Bank kommt, sondern der wird Staye von Anfang an bringen und wird ihn dann bei Bedarf nach 55 Minuten oder so rausnehmen, wenn er noch keine 90 Minuten kann. Aber ich glaube nicht, dass Staye von der Bank kommt, oder?
Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn er fit ist.
Dann sind wir beim Mittelfeld, sind wir uns einig, ne? Also Weiser, Staye, Linen, Köhn. Und wie spielt er vorne?
Also ich glaube, dass er mit Duxch spielen wird und Schmied auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich könnte mir Silva vorstellen.
Habe ich auch überlegt. Der Kicker glaubt es auch.
Na gut, der Kicker, ne?
Der, der würfelt, ja.
Kicker war auch halb Hoffenheim war verletzt und krank letzte Woche.
Ich frage mich halt, ob ein Djinma eventuell eine Option wäre.
Ja, ist auf jeden Fall eine Option. Wie spielt denn Freiburg? Müssen wir uns ja auch überlegen.
Das ist ich gehe davon aus, dass der Kicker auch bei Freiburg würfelt.
Ja, natürlich, aber wobei Freiburg, ey, die haben jetzt 3-1-0 gewonnen, da ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich nichts ändert an der Startelf, ist relativ hoch. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch, und was wir mit Silver, mit dem Leihgeschäft probieren, nämlich jetzt investieren, die Chance auf Europa ist so groß wie selten, das haben die ja mit dem Beste-Transfer noch gemacht. Die haben ja richtig Geld in die Hand genommen und ja, Niklas Beste geholt.
Genau, und die haben außerdem auch noch, Gregoritsch war ja draußen, die waren krank, der ist aber wohl wieder gesund, also die haben können wieder aus dem Vollen schöpfen, mehr oder weniger.
Ja, aber er wird ja, glaube ich, nicht alles umbauen. Ne? Ich glaube, dass er, also die spielen eine Viererkette, das ist ja schon mal eine wichtige Info. Deswegen ist die Frage, ob es eine gute Idee ist, mit Djinma, mit so Außenstürmern da aufzutreten, glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass sie wieder Werder Bremen-Ball, Ole-Ball versuchen werden, durch die Mitte zu kommen. Da spielen hier Ginter und Lienhardt, die beiden alten Recken in der Mitte, der unverwüstliche Günther. Links, das sind auch alles so Urgesteine. Und dann spielt da halt Werder Bremen von früher. Eggestein, Osterhage, Beste, Höhler, ja. Philipp, Dingchi.
Und das spricht für dich aber dafür, dass er es eher mit Zetterer probiert, meinst du? Mit Silva, Entschuldigung, nicht mit Zetterer.
Ja, ja, ich glaube, auch aus Fitness Gründen, Djinma und so. Ja, oder was ist mit Gröll? Gröll, den haben wir immer
Gröll hat, glaube ich, seine Chance gegen Hoffenheim einfach jetzt erstmal verspielt. Der wird auf jeden Fall nicht in der Startelf stehen, glaube ich.
Ja, aber das gilt ja für Duxch eigentlich auch. Die haben sich ja echt nichts genommen. Ne?
Okay,
ja,
Duxch hat ein anderes Standing als Gröll, ne? Ja. Also das stimmt schon, da bin ich dann auch dabei.
Wenn er denn wieder auf dem Fitnesslevel ist. Okay, ich glaube... Nee, ich entscheide mich für eine Variante bei uns ohne Silva und sage Schmied, Duxch und Djinma.
Okay, dann sage ich Silva.
Okay.
Und was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich glaube, dass wir was holen. Ich glaube, dass wir was holen und zwar einen Punkt 1-1, sage ich.
Ich sag 3-1 Freiburg. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die noch zu abgezockt sind für uns und wir werden eine Leistungssteigerung sehen, das glaube ich auch, aber ich glaube, dass wir das am Ende dann 3-1 verlieren, obwohl es lange irgendwie offen ist. Man möge mich bitte Lügen strafen.
Also 3 Tore schießt Freiburg nur, wenn sie früh in Führung gehen, sonst schießen die niemals 3 Tore. Erinner dich an das Hinspiel, weißt du das noch? Ja. Da waren wir auch auf Augenhöhe das ganze Spiel über und fanden uns richtig gut und am Ende gewinnt Freiburg 1-0 durch so eine reingepimmelte Torchance, oder? Das war 0-1, ne?
Ich meine, so
gewinnen die seit Wochen ihre Spiele. Und auch, wenn du dir...
Arscheffektiv.
Ja, aber so effektiv waren wir aber auch mal eine Zeit lang, weißt du noch, im Herbst. Und auch wenn du dir das Torverhältnis von denen anguckst, ne? Die haben 29 Tore geschossen. Das ist 6 weniger als wir.
Ja.
Ne? Das ist alles nichts, was jetzt Kilometer weit weg ist von uns.
Ja, und also, wir reden jetzt auch nicht über 12 Punkte Abstand, ne? Sondern wir reden halt eben dann letzten Endes. Ein Sieg kann auch das Gefühl und die Stimmung wieder komplett kippen. Deswegen noch sind wir, glaube ich, in einer Phase, wo wir es noch reparieren können. Sowohl stimmungstechnisch als auch situationstechnisch. Insofern gucken wir doch mal.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir reparieren unseren Traum. Ne? Also wir reden hier ja vom Maximum Europa, was überhaupt vor der Saison auch nur denkbar war. Insofern, ne, wenn dann so eine Phase kommt, auch wenn es mich so aufgeregt hat und es tut mir leid, Mama, jetzt kommt noch mal ein anderes Spiel auch. Es ist noch alles im Fluss. Und jetzt kommen drei sehr, sehr wichtige Spiele, ihr Lieben. Und Sonntag kommt auch eine wichtige Wahl.
Ja, make a right choice, ja, wie man so schön sagt.
Make a choice irgendwo im demokratischen Tanzbereich. Da verlassen wir uns auf euch. Und ja, so sieht's aus. Es gibt.
There is nothing more to say, würde ich sagen.
Nee. Sogar das, ihr Lieben, was überflüssig war, haben wir schon gesagt.
Zweimal, dreimal, genau. Ihr Lieben, kommt gut durch die Restwoche. Wir drücken die Daumen für morgen Abend. Ist das Spiel schon 20.30 Uhr in Freiburg. Freiburg gegen Werder. Hoffentlich können wir das Bleeden stoppen, wie wir nicht selten genug zu erwähnen wissen. Mein Freund, wir schnacken. Euch da draußen wünschen wir noch einen schönen Freitag. Und dann hören wir uns hoffentlich vor dem Bielefeld-Spiel noch wieder. Ich denke, das müssten wir irgendwie hinbekommen, toi, 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 obwohl der Montag auch nach der Wahl noch ziemlich anspruchsvoll wird beruflich. Wir werden einfach gucken. Seht's uns nach, wenn wir es nicht hinbekommen sollten, aber wir geben unser Bestes. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben.
Vielleicht machen wir es auch entspannt am Wochenende oder gar nicht oder wie auch immer. Ihr Lieben, lasst euch nicht unterkriegen. Eine Wahl ist eine Wahl, Werder Bremen ist Werder Bremen, aber ihr seid ihr. Ja? Du bist du. Das ist
sehr philosophisch. Schön.
Irgendwas Gutes muss ja stehen bleiben. Gutes Spiel, gutes Wochenende, gute Wahl. Bis bald. Danke fürs Hören.
Haut rein, lieben. Ciao.